Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms.
Hallo. Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 153 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 13. Oktober 2023 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit dem Geschäftsführer eines Berliner Rohstoffhändlers über technische Möglichkeiten, Betrug zu verhindern.
In den News der Woche geht es um das zerbrochene Aquarium Aquadom in Berlin. Die Versicherer beklagen sich darüber, dass der deutsche und europäische Gesetzgeber sie mit Regeln überfrachtet. Die Frauen in Deutschland tun zu wenig für ihre Altersvorsorge. Und die Deutsche Aktuarvereinigung erklärt mal so richtig, wie es mit dem Elementarschutz weitergehen sollte.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Gesundheit, sprachen wir mit Dr. Jochen Pimperz vom Institut der Deutschen Wirtschaft über Beitragsbemessungsgrenzen, Selbstbehalte in der GKV und die Bürgerversicherung.
Werbung. Swiss Life ist eine führende Anbieterin von Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit erstklassigen Produkten und Serviceleistungen, einfachen Antragsprozessen sowie persönlichen Ansprechpersonen, die Ihnen überall in Deutschland gerne zur Seite stehen. Immer nach dem Motto, Sie mögen es einfach, wir machen es leicht. Mehr darüber, wie Swiss Life Ihr Leben leicht macht, finden Sie unter swisslife.de/leicht.
Im Gespräch.
Ja, das ist schon vorgekommen. Anleger kaufen Gold und lassen es einlagern. Doch ein paar Jahre später stellt sich heraus, dass der Tresor leer ist. Nicht schön, aber teuer. Denn das Geld ist dann futsch. Doch heutzutage gibt es Techniken, die genau solchen Betrug beim Edelmetallkauf verhindern können. Der Geschäftsführer von Noble BC, Andreas Kroll, erklärt uns in der Rubrik Lass mal reden, wie das funktioniert und warum es so sicher sein soll. Es ist ein Gespräch über Blockchain, das Element Hafnium und Tom Cruise. Hallo Herr Kroll, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Harms.
Herr Kroll, ich habe gehört, Sie sind Geschäftsführer von zwei Unternehmen. Eins davon heißt Noble BC. Erklären Sie doch mal das genauer, was Sie da machen und von welchen Unternehmen das ist.
Also die Noble BC ist eine Tochtergesellschaft der Noble Elements, die einer der größten Importeure für seltene Erden und Technologiemetalle in Deutschland ist. Also die Nummer zwei in jedem Fall. Und wir haben immer zunehmend mehr Retail-Geschäft, also auch Privatkunden, die in diesen Bereich der seltenen Erden und Technologiemetalle investieren wollen. Und dazu haben wir eine neue Gesellschaft gegründet, das ist die Noble BC. Dabei steht BC für Blockchain.
Haben Sie mir jetzt aber die nächste Frage aus dem Mund genommen. Dann frage ich jetzt was anderes. Warum Noble?
Also wir handeln ja mit wirklich extrem spannenden Gütern und die eine hohe Wertigkeit haben. Und wir sehen das alles oftmals so als selbstverständlich, aber das ist es nicht. Viele Rohstoffe werden unter schwierigen Bedingungen gewonnen. Das ist sehr anstrengend, sehr aufwendig und es geht auch um die Wertschätzung. Und so hatten wir uns bei der Firmengründung oder Namenssuche damals überlegt, dass wir uns mit Rohstoffen beschäftigen, die nah an den Edelmetallen sind. Und dann waren wir bei der Firma Noble ganz schnell angekommen.
Okay, jetzt ergibt das Sinn. Haben Sie denn mal ein Beispiel für so ein, was ist denn das eigentlich, Materialelemente sind das nicht unbedingt, ne?
Doch, das sind reine Rohstoffe. Also wenn Sie sich an das Periodensystem aus Ihrer Schule zurückerinnern.
Das tue ich.
Mit Schrecken wahrscheinlich.
Ja, geht so.
Dann haben Sie im Prinzip, das fängt ja oben an mit Wasserstoff, also H. Dann dafür haben Sie, glaube ich, um die 190 Elemente. Und einige dieser Elemente sind besonders selten. Andere sind besonders knapp. Das muss ich nicht ausschließen oder das ist auch nicht das Gleiche. Und manche sind so wenig in der Erdkruste vorhanden, dass man jetzt erst in den letzten Jahren an ihnen rumforscht und entdeckt, was sie alles so können.
Dann hätte ich jetzt wirklich gerne mal ein Beispiel.
Also, ja, dann nehmen wir mal das Hafnium. Hafnium ist ein ganz seltenes Metall, was etwa zu 50 Tonnen im Jahr produziert wird. Also 50 Tonnen werden überhaupt nur aus der Erdkruste herausgeholt. von diesem Material. Zum Vergleich, beim Kupfer sind es über 10 Millionen, 16 Millionen Tonnen, beim Aluminium 65 Millionen Tonnen.
Das ist ein Unterschied.
Beim Gold, was ihr alle sagt, Gold ist das Werthaltige, das sind auch immerhin fast 3.500 Tonnen. Und wir haben hier einen Rohstoff, der unglaublich wichtig ist, aber nur ja maximal 50 Tonnen Weltjahresproduktion hat.
Mhm. Was macht man mit Hafnium?
Also das ist zum Beispiel in den hochwertigen Turbinen drin, also in den Rolls-Royce-Turbinen, die sie oder uns alle nach Mallorca fliegen. Aber damit steuert man auch Kernkraftwerke. Das sind das Material, was in den Steuerstäben von Kernkraftwerken verwendet wird. Und im Prinzip für Supraleiter, also die beste Chip-Technologie, die es gibt, die arbeitet mit Hafnium. Deswegen ist es auch sehr stark nachgefragt. Der Preis hat sich vervierfacht in den letzten 18 Monaten.
Okay. Und Privatanleger können das bei Ihnen sozusagen kaufen, einlagern? Jetzt haben Sie vorhin den Begriff Blockchain benutzt. Welche Rolle spielt das dabei?
Das ist purer Verbraucherschutz. Ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren auch in diesem Markt tätig und habe oftmals auch Dinge schon gesehen, wo man sagt, das müsste sich eigentlich mit moderner Technik vermeiden lassen. Nämlich, dass Leute zum Beispiel Gold gekauft haben, das wurde irgendwo eingelagert oder auch eben nicht. Und das war dann irgendwann das Problem, dass oftmals das, was Leute geglaubt haben zu kaufen und auch zu besitzen, gar nicht vorhanden war. Und wir sind hier im letzten nicht regulierten Bereich, was die BaFin so zulässt, im Einlagerungsgeschäft. Und es ist einfach total wichtig, gerade für Verbraucher, dass das auch da ist, was sie gekauft haben. Und das lösen wir mit der Blockchain-Technologie.
Okay, dann jetzt mal weiter. Wie machen Sie das denn da?
Wir sorgen dafür, dass alle an einem solchen Handel Beteiligten miteinander kommunizieren. Und zwar über eine Plattform, die wiederum die wichtigsten Dinge auf einer öffentlichen, anerkannten Blockchain ablegt. Das heißt, auch das System, was dahinter die Plattform, das ist die Finomet-Plattform, die ist gar nicht wichtig am Ende des Tages, weil wir da die Blockchain dahinter haben. Es ist die Finomet, verbindet nur alle Teile. Das heißt, wenn ein Kunde ein Stück Gold kauft oder ein anderes Metall, zum Beispiel Hafnium bei uns kauft, dann muss er ja einen Vertragspartner haben und der das Geschäft mit ihm eingeht, der die Einlagerung bespricht, der die Rechnung stellt. Und dieser Vertragspartner sollte im besten Fall dieses Material bei einem Händler bestellen. Und dieser Händler, der müsste es dann liefern. Und mit einer Lieferfirma oder eine Einlagerungsfirma müsste das irgendwann mal entgegennehmen. Und dadurch, dass alle diese Teilnehmer miteinander über die Plattform kommunizieren, ist klar, dass das nicht betrogen werden kann. Also ein Kunde weiß schon, in dem Moment, wo die Zahlung bestätigt ist durch seinen Vertragspartner, wie viel Gramm Gold er tatsächlich für sein Geld bekommen hat. Und irgendwann muss das Lager melden, wir haben für diesen Kunden die und die Menge Gold erhalten. Und da muss das matchen. Und wenn es nicht matcht, dann stimmt was nicht. Und dann gehen alle Ampeln auf Rot. So einfach ist es, ist die Blockchain erklärt.
Das heißt, alle Beteiligten machen ihre Arbeit und alles wird in die Blockchain reingeschrieben, sozusagen.
Korrekt. Also wenn der Produktanbieter die Bestellung macht beim Händler, der Händler bestätigt die Bestellung und da schickt er das auf den Weg. Und das alles muss plausibel sein und matchen. Und nur dann wenn genügend Material da ist, wird das in die sogenannten Kundenwallets in Form von Token übertragen. Das ist dann die Blockchain-Sprache.
Ja, und Token, das sind diese, was ist denn das? Das sind dann Dateien, die sowas einfach dann auch beweisen können, sozusagen in der Blockchain,
korrekt,
oder?
Das ist ein 32-stelliger Code, die dann in so Kundenwallets oder Depots hineingebucht werden. Und ein Gramm eines Materials entspricht einem Token. Und am Ende des Tages müssen genügend Token für alle da sein, dann sind alle happy. Und wir nennen das digitale Mittelverwendungskontrolle, die unfälschbar ist und unbestechlich ist und damit Betrug massiv verhindert. Das ist Verbraucherschutz pur.
Wo wird denn das ganze Material dann eingelagert?
Also wir haben Partnerunternehmen, die spezialisiert auf die Einlagerung sind. Zum Beispiel ein Lager in Frankfurt. Wir haben ein Lager für Edelmetalle in der Schweiz. Da kommen jetzt zwei weitere Lager hinzu. Bei Rohstoffen haben wir hier ein Lager in Berlin, in Tegel. Da liegen aber keine Edelmetalle, nur unsere Metalle sozusagen, die wir mit, weil ich bin ja Händler für Technologiemetalle und seltene Erden. Mhm. Das sind alles auditierte Lager, die nach speziellen Spielregeln arbeiten und an der Blockchain sozusagen angekoppelt sind.
Also die Bedingungen sozusagen erfüllen, die das Spiel mitspielen.
Korrekt, mhm. Genau.
Nun wissen wir ja alle, dass für Tom Cruise keine Mission unmöglich ist. Der würde da auch in so ein Lager einbrechen können. Was ist, wenn da jemand was rausklaut? Wer haftet?
Das ist das Gute daran. Wir haben auch eine Versicherung mit an Bord. Das heißt, das ganze Thema ist auch versichert. Also dieser menschliche Faktor, das ist so reduziert, dass wir das Restrisiko auf eine Versicherung auslagern konnten. Also wenn es geklaut wird, kein Problem. Also Tom Cruise hätte echte Probleme, der ist ja auch schon fast 60, aber
der kann alles.
Der kann alles, aber die Versicherungen haben sich das alles sehr genau angeschaut und die schauen dann immer, das wusste ich vorher auch nicht, wie viel Werte kriegen sie pro Stunde raus? Also die Diebe. Und dann sind die festgestellt, bei uns ist das so sehr voluminös. Wenn sie mit seltenen Erden arbeiten, dann sind es wirklich Tonnen, die sie da rausschleppen müssen, um auf interessante Werte zu kommen. Die Versicherung hat gesagt, hier ist alles sicher. Die Prämie ist auch gar nicht so hoch. Also Haftung, Versicherung.
Alles noch bezahlbar, okay. Dann kommen wir jetzt aber nochmal weiter zur Praxis. Das heißt, nehmen wir mal einen Vermögensberater, vielleicht auch einen Versicherungsmakler, der spricht mit Kunden über Inflation und der Kunde sagt, okay, ich leg mir jetzt wirklich so ein paar Metalle dann auch mal in so eine digitale Wallet. Wie macht man das? Braucht man da eine spezielle Lizenz? An wen muss man sich dann wenden? Wie läuft sowas dann?
Also eine Lizenz brauchen Sie in Deutschland dafür nicht. Sie brauchen die Genehmigung zum Beispiel, wenn Sie Edelmetalle handeln wollen, dann brauchen Sie einen Gewerbeschein, der Ihnen das erlaubt. Aber im Prinzip sind wir hier nicht im genehmigungspflichtigen Geschäft, was einem die BaFin vorgeben würde. Sie brauchen kein 34F oder sonstiges. Sie brauchen aber einen Vertragspartner. Und es gibt über 40 Vertragspartner alleine bei Edelmetallen in Deutschland. Da sind auch ganz namhafte und renommierte dabei. Nun haben wir aber, und jetzt wird's tricky, die digitale Mittelverwendungskontrolle seit einem halben Jahr. Und die schlägt ein wie eine Bombe. Weil Vermittler natürlich sagen, Moment mal, jetzt habe ich ein sichereres Produkt muss eventuell, und ich kann damit für Betrug vermeiden. Und jetzt kommen aber immer mehr auch Anbieter von Goldsparplänen dazu auf der Finomit-Plattform, sodass man dort weiter auch auswählen kann. Aber ich sag mal, Versicherungsvertreter oder auch Makler, die sind dem Best Advice verpflichtet, die wissen jetzt, dass es digitale Mittelverwendungskontrolle gibt, unfälschbar und unmanipulierbar, Blockchain-basiert, dann kann man eigentlich gar nicht mehr das alte, herkömmliche Geschäft betreiben, ohne dieses Sicherungsinstrument.
Weil es nicht so sicher ist.
Genau. Wir wurden auch ausgezeichnet als bestes digitales Produkt in diesem Jahr, als größte Erneuerung in diesem System. Und die Jury hat auch gesagt, dass das Finomit-System einen neuen Sicherheitsstandard in dieser Branche schafft. Und davon sind wir auch zutiefst überzeugt.
Das heißt, wer dann sowas vermitteln möchte, der müsste dann eben auch gucken, welcher Händler nutzt diese digitale Vermittlungskontrolle? Bin ich da jetzt auf dem richtigen Dampfer?
Digitale Mittelverwendungskontrolle, ja, genau. Das heißt, man kann schauen, wie viele Anbieter gibt es da schon. Wir haben einen großen Anbieter in Österreich, der das schon nutzt, ganz exklusiv. Es kommt Ungarn, jetzt ein Anbieter in Ungarn dazu, in Slowenien. Natürlich in Deutschland gibt es drei Anbieter, die schon mit der digitalen Mittelverwendungskontrolle arbeiten. Und glauben Sie mir, in 3 bis 5 Jahren wird es jeder sein.
Ich komme darauf zurück, Herr Kroll. Das gucken wir uns dann in 3 bis 4 Jahren an.
Sehr gerne.
Okay, dann abschließende Frage. Ist das dann teurer als beim normalen Handel mit beispielsweise Gold oder Hafnium?
Ja, natürlich kostet das so ein bisschen was. Wir können das auch vergleichen. Der Kunde hält ja so einen fälschungssicheren Einlagerungsbeleg in den Händen. Ich vergleiche das immer gerne wie mit so einem Grundbucheintrag. Mhm. Und wenn Sie im Grundbuch Ihre Immobilie eintragen wollten, dass das auch wirklich Ihre ist, müssen Sie auch eine kleine Gebühr bezahlen. In den Konstruktionen, die ich kenne, hat jeder Produktanbieter das in seiner Marge allerdings untergebracht. Was beim Kunden letztendlich übrig bleibt, das sind die sogenannten Wallet-Kosten, die 36 Euro im Jahr betragen.
Okay, das ist einfach dafür, dass man den Token in so einer digitalen Brieftasche dann hat, um es so zu
genau,
sagen,
oder wie? Auf seinem Handy hat, auf seinem Laptop hat und dann quasi den direkten Zugriff in sein Depot hat.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt alle mal ein kleines bisschen schlauer geworden. Ich würde sagen, Herr Kroll, haben Sie vielen Dank, dass Sie Ihr Konzept hier vorgestellt haben und alles Gute für den weiteren Verlauf.
Herr Harms, vielen Dank.
Die News der Woche. Wir erinnern uns. Am 16. Dezember 2022 zerbrach das Riesenaquarium Aquadom in Berlin. Rund 1000 Kubikmeter Wasser schwappten durch das Radisson Collection Hotel in Berlin. Heute steht fest, das Unglück ist offiziell ein Versicherungsfall. Das meldet der Besitzer, die Investmentgesellschaft Union Investment. Wobei wir hinzufügen müssen, dass das Objekt im Portfolio des offenen Immobilienfonds Uni Immo Deutschland von Union Investment Real Estate steckt und somit eigentlich Anlegern gehört.
Die Schäden am Gebäude, der erforderliche Rückbau und die Reparaturen und Renovierungen der Mietflächen seien über eine Sachversicherungspolice durch ein Konsortium versichert gewesen, heißt es weiter. Und das habe jetzt reibungslos begonnen, die Schäden zu bezahlen. Welche Versicherer daran beteiligt sind, gibt Union Investment aber nicht bekannt.
Die Gesellschaft stellte jetzt ein Gutachten des Kunststoffexperten Christian Bonten vor. Der stuft darin das Unglück als ein plötzlich und unerwartetes Ereignis ein. Es habe sich nicht im Vorfeld angekündigt, die Risiken seien weder von außen noch von innen erkennbar gewesen. Außerdem könne man auch trotz aufwendiger forensischer Untersuchungen nicht eindeutig feststellen, was die konkrete Ursache war und nicht einmal, wo der erste Riss aufgetreten sei.
Immerhin hat man keinen Aufwand gescheut. Untersucht hat man das Material vor Ort im Dom Aquarae, in der Lagerhalle in der Nähe von Bad Belzig in Brandenburg und im Prüflabor des Instituts für Kunststofftechnik in Stuttgart. Das alles kostete insgesamt 1100 Ingenieurstunden. Das Fraunhofer IAP in Potsdam untersuchte die Molekülkettenlängen der verschiedenen Acrylglassegmente und Klebnähte.
Die in Deutschland aktiven Versicherer schimpfen über zu viel Regulierung auf nationaler und europäischer Ebene. Beispiel Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Dichte und Fülle der Berichtsanforderungen überfordere die Unternehmen, warnt der Vorsitzende des GdV-Präsidialausschusses Unternehmenssteuerung und Regulierung, Christoph Jureka. Er fordert, Zitat, bei der Berichterstattung sollten nur diejenigen Inhalte in den Fokus genommen werden, die nachweislich zu mehr Nachhaltigkeit führen. Vor allem mit Blick auf den Klimawandel. Nachhaltigkeitsberichte sollten keine Datenfriedhöfe sein, fordert er.
Auch andere Regelwerke wie Solvency II oder die Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Versicherern leiden aus Sicht des Versichererverbands GdV unter Doppel- oder Überregulierung. Fehlende Ausnahmen für kleine und mittlere Unternehmen seien hier eher die Regel als die Ausnahme. Es macht keinen Sinn, dass ein kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit einer Handvoll Beschäftigten die gleichen Anforderungen erfüllen muss wie ein DAX-Konzern, kritisiert Jureka.
Die Datenschutzgrundverordnung in ihrer jetzigen Form macht den Versicherern auch keine Freude. Sie schränke sie zum Beispiel dabei ein, Versicherungsanträge vollständig digital und ohne menschliches Eingreifen zu bearbeiten. Denn die DSGVO erlaube zwar die automatische Verarbeitung von Daten mit Zustimmung der Kunden, Datenschutzbehörden forderten aber eine zusätzliche Option zur Überprüfung durch Sachbearbeiter.
Das lässt die Kunden warten und kostet alle Beteiligten unnötig Zeit, so GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Es sollte ausreichen, dass Versicherte eine menschliche Überprüfung verlangen können, wenn sie mit dem digitalen Ergebnis unzufrieden seien, findet er. Dazu müsse der europäische Gesetzgeber aber klarstellen, dass solche automatischen Entscheidungen laut DSGVO nicht verboten sind.
Sie wissen zu wenig darüber, also tun Sie auch nichts. So in etwa lässt sich die Lage rund um die Altersvorsorge vieler Frauen hierzulande beschreiben. Denn fast jede zweite weiß eigentlich, dass sie sich mehr mit ihrer finanziellen Ruhestandsplanung beschäftigen müsste. Sie schiebt das Thema aber trotzdem vor sich her. Gerade junge Frauen unter 35 Jahren geben das zu. Bei den Männern haben nur 37% dieses Problem.
Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 2013 Personen im Auftrag der AXA. Gerade bei den jungen Damen ist auch das Wissen zum Thema Altersvorsorge noch deutlich ausbaubar. 52% sagen von sich, dass sie nicht genug über die Altersvorsorge wissen und deshalb auch nicht damit loslegen.
Diese Situation verhagelt den Frauen auch die Vorfreude auf den Ruhestand. Während sich 46% der Männer darauf freuen, sind es nur 38% der Frauen. Die Sorge der Frauen ist absolut berechtigt. Leider ist es in Deutschland so, dass Frauen im Schnitt rund ein Drittel weniger Alterseinkünfte beziehen. Dementsprechend ist die Mehrheit der Frauen rein rechnerisch dazu gezwungen, zusätzlich privat fürs Alter vorzusorgen. Die Realität sieht jedoch anders aus, sagt Claudia Flues, Altersvorsorge-Expertin bei AXA.
Gerade Frauen, die in Teilzeit arbeiten, machen sich Sorgen um ihre Rente. Fast jede Dritte hat Angst, im Ruhestand zu verarmen. Das kommt nicht von ungefähr, denn 40% unter ihnen sparen aktuell gar nicht für ihren Ruhestand. Rund jede Fünfte legt weniger als 100 Euro monatlich für die Altersvorsorge zurück.
Auf die Idee, dass der oft besser verdienende Mann bei der Altersvorsorge der Frauen mit anpackt, kommen laut der AXA-Umfrage gerade mal 31% der Familien. Wobei mehr Männer, 34%, als Frauen, 28%, das gut fänden. Obwohl Frauen in deutschen Haushalten noch immer den überwiegenden Teil der Sorgearbeit übernehmen, fordert die Mehrheit dafür keinen finanziellen Ausgleich fürs Alter von ihren Partnern, kritisiert Flues. Auch die Einstellung, der Mann müsse sich um die finanziellen Angelegenheiten der Familie kümmern, halte sich weiterhin hartnäckig.
Die Zahlenspezialisten von der Deutschen Aktuarvereinigung, kurz DAV, machen keinen Hehl daraus, was sie von einer Pflicht zur Elementarversicherung halten. Nicht viel. Tatsächlich lässt sich ihr Standpunkt so übersetzen. Wenn also tatsächlich in diesem Herbst eine von Bundeskanzler Olaf Scholz höchstpersönlich eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe loslegt, sollte sie nicht einfach nur mit der Pflichtkeule für Hausbesitzer zuschlagen. Stattdessen sollte sie sich überlegen, wie die Schäden für Versicherer bezahlbar bleiben, wie man Schäden vorbeugen kann und was der Staat vielleicht noch zusätzlich beisteuern kann.
Also mal ran mit einigen wichtigen Punkten. Wie schon der Branchenverband GdV regelmäßig bemängelt, wird noch immer reichlich oft in Überschwemmungsgebieten gebaut. Weshalb der Staat genau dort ansetzen und solche Bauvorhaben eindämmen soll. Zudem sollte er auch seine eigenen Hausaufgaben erledigen und vorbeugen. Deiche und Abwassersysteme gehören ausgebaut und fit für größere Wassermengen gemacht. Frühwarnsysteme müssen existieren und vor allem funktionieren. Und wenn Privatpersonen oder Unternehmen ihre Immobilien klimawandelgerecht umbauen wollen, sollten sie dafür vom Staat Infos und Zuschüsse erhalten. Was der Staat hingegen besser mal lassen sollte, ist Versicherungssteuer auf die Elementarschutzbeiträge.
Weitere Einzelaspekte sind, Elementarversicherungen sollten zum Pflichtbeiwerk von Immobilienkrediten werden, auch um die Kreditgeber zu schützen. Die Beiträge, vor allem für risikoreiche Häuser, sollten nicht staatlich gedeckelt werden. Das müssten die Versicherer nämlich auf alle Versicherten umlegen. Und es sollte Tarife mit Selbstbehalt geben. Dann schützen sie zwar nicht vor allem, aber vor dem Schlimmsten.
Doch eines der größten Probleme mit Elementarschäden ist, dass sie gehäuft auftreten und dann auch besonders teuer werden. Totalschäden an Häusern sind damit keine Seltenheit. Zugleich suchen die Geschädigten händeringend nach Handwerks- und Baubetrieben und Material, was die Reparaturkosten in die Höhe treibt. Frei nach Fußballlegende Andi Brehme, haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß. Sollten Versicherer also zu Elementarversicherungsverträgen gezwungen werden, müssten sie diese Haufenrisiken irgendwie anders in den Griff bekommen. Drei dafür geeignete Instrumente wären laut DAV Rückversicherer, Kapitalmärkte über Katastrophenanleihen zum Beispiel, die Risiken an Anleger auslagern, oder staatlich organisiertes Pooling. Diese Mittel kämen dann zum Einsatz, wenn eine vorher zu bestimmende Schadenssumme überschritten würde.
Das Schwerpunktthema.
Eine nachhaltige Gesundheitspolitik sollte darauf abstellen, das Ausgabenwachstum dauerhaft zu bremsen, anstatt auf stetig steigende Beiträge zu schielen, um die Ausgaben weiter zu alimentieren. Das fordert Dr. Jochen Pimpertz beim Institut der Deutschen Wirtschaft, Leiter des Clusters Staat, Steuern und soziale Sicherung. Es passiert aber genau das Gegenteil. Und das wird auf Dauer eben nicht funktionieren, um das Gesundheitssystem hierzulande zu stabilisieren, glaubt der Ökonom. Über fehlenden Preiswettbewerb, Selbstbehalte, Bürgerversicherung und mehr geht es jetzt im Gespräch. bleiben Sie dran. Hallo Herr Dr. Pimperz und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag an Sie.
Ja, wir sprechen heute ein bisschen über das System der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung. Das ist ja nicht unwichtig hierzulande bei uns. Nun ist es ja so, dass der Verband der privaten Krankenversicherer sich regelmäßig darüber beklagt, dass die Politik den Zugang zur PKV erschweren würde, indem sie eben die relevanten Sozialversicherungsgrößen übermäßig anhebt. Holen Sie uns doch mal kurz ab. Wie ist das mit der Beitragsbemessungs- und Jahresarbeitsentgeltgrenze? Was kann die Politik da eigentlich überhaupt machen? Was darf sie da machen?
Also vom Grundsatz her ist die Idee vielleicht erstmal relevant, dass wir bei steigenden durchschnittlichen Löhnen gerne weiterhin die Verteilung der Beitragslasten in der Solidargemeinschaft erhalten wollen. Jährlich steigen ja die Bruttolöhne und Gehälter unter anderem, um inflationsbedingte Entwertungen der Löhne auszugleichen. Das heißt, wer Spitzenverdiener ist, will bei gleichem Realeinkommen im kommenden Jahr natürlich ein bisschen mehr auf dem Lohnzettel stehen haben, um unterm Strich damit den gleichen Wohlstand finanzieren zu können. Nun hat die gesetzliche Krankenversicherung die Idee des Solidaritätsprinzips. Also grundsätzlich ist die Vorstellung, dass der Besserverdienende auch einen höheren Beitrag zur Finanzierung der medizinischen Versorgung zahlt. Würde die Beitragsbemessungsgrenze, also der Einkommensbestandteil, der Beitragspflicht unterliegt, nicht wachsen, dann würde der Besserverdienende verglichen zu seinem Gesamteinkommen immer weniger, mit jeder Gehaltserhöhung relativ immer weniger Beiträge entrichten. Und das wäre im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr solidarisch. Deswegen hat der Gesetzgeber eine Regel definiert, nach der die Beitragsbemessungsgrenze jährlich nachholt, was an Lohnentwicklungen in der Vergangenheit im Durchschnitt der Arbeitnehmer festzustellen war, um somit Gewähr zu tragen, dass der Besserverdienende auch in Zukunft relativ wieder gleichermaßen zur Finanzierung der medizinischen Versorgung einzahlt. Es ist also nicht so, dass die Politik jedes Jahr hier willkürlich reinsteuern wollte, sondern mit der Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze ist die Idee verbunden, dass die relative Beitragslast Gering- und Hochverdiener in der gesetzlichen Krankenkasse erhalten bleibt, auch bei steigenden durchschnittlichen Einkommen. Und das passiert halt jedes Jahr regelgebunden. Und das ist eigentlich auch gar nicht so sehr der Kern der privaten Krankenversicherung, zumindest nach meiner Wahrnehmung, weil dagegen hat man ja relativ wenig zu tun, einzuwenden, weil damit das Kräfteverhältnis zwischen gesetzlich und Privatversicherten etwa konstant bleibt. Denn Sie sagten bereits, die Jahresentgeltgrenze hängt auch an der Beitragsbemessungsgrenze. Wer noch mehr verdient, also die Jahresentgeltgrenze übersteigt, der hat das Privileg zu wählen, ob er weiter in der gesetzlichen Krankenkasse bleibt oder sich alternativ in der privaten Krankenversicherung absichert. Und die steigt eben auch mit der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsentwicklung, damit auch das Kräfteverhältnis zwischen privaten Krankenversicherungen und gesetzlicher Krankenversicherung konstant bleibt. Wir haben aber eine andere politische Situation, weil nämlich die gesetzliche Krankenversicherung insgesamt wieder verstärkt in Defizite hineinsteuert. Und dann wird in der Politik regelmäßig diskutiert, ob man nicht statt der regelgebundenen Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze diese außerordentlich stark anhebt. Und das würde das Kräfteverhältnis zulasten des Geschäftsmodells der privaten Krankenversicherung verschieben. Und dagegen opponiert der PKV-Verband. Nachvollziehbar, wie ich meine.
Ja, nun soll es ja gerade nächstes Jahr, also für 2024, einen ordentlichen Schnaps mehr, also Sprung nach oben machen tatsächlich. Es wäre bei der Beitragsbemessungsgrenze zumindest die höchste prozentuale Erhöhung seit 1994 mit 3,8% plus. Welche Auswirkungen hätte das denn konkret, wenn Sie vielleicht mal ein Zahlenbeispiel auch haben, wie sich das auswirkt?
Also auch das nochmal ganz konkret. Das folgt tatsächlich der Lohnentwicklung, die vor allen Dingen im Nachgang der Corona-Pandemie wieder etwas dynamischer verlaufen ist mit der wirtschaftlichen Erholung. Ist also keine außerordentliche Anhebung. Ja, was bedeutet das konkret? Wer in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in diesem Jahr also knapp 60.000 Euro im Jahr verdient, zahlt als Arbeitnehmer bei einem durchschnittlichen Beitragssatz von derzeit rund 16,2% rund 4.850 Euro an seine Krankenkasse aufs Jahr gerechnet. Und den gleichen Beitrag hat auch nochmal zusätzlich der Arbeitgeber obendrauf gelegt. Also in Summe fließen an die gesetzliche Krankenversicherung 9.700 Euro in diesem Jahr. Wenn das Gehalt also inflationsbedingt zum Beispiel im nächsten Jahr um 3,8% steigt, dann bliebe bei gleicher Bemessungsgrenze der Beitrag konstant, obwohl der Verdienst nominal gestiegen ist. Deswegen wird die Bemessungsgrenze angehoben proportional. Das ist immer mit einem leichten Zeitverzug. Und dann würde bei gleichem Beitragssatz der Arbeitnehmer im nächsten Jahr 5.030 Euro an seine Kasse insgesamt überweisen, also 182 Euro aufs Jahr gerechnet mehr. Die gleiche Summe muss auch mal der Arbeitgeber noch zusätzlich obendrauf zahlen. Jetzt ist es ja so, dass sich irgendwie diese Lohnentwicklung nicht nur bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abbildet, sondern eben auch bei den Beschäftigten in der medizinischen Versorgung. Und so geht sich das dann am Ende aus. Denn nur wenn die Bemessungsgrenze konstant bliebe, würden ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer zwar real sparen, aber es fließe dann weniger Geld zur Finanzierung der medizinischen Versorgung an die gesetzliche Krankenkasse.
Wie ist es denn, wenn die Beitragsbemessungsgrenze steigt und dann die freiwillig gesetzlich Versicherten, wenn die dann ja doch deutlich mehr zahlen müssen, jetzt zum Beispiel ab 2024 als vorher, dann ist ja eigentlich das ein guter Anreiz, da eher in die PKV zu wechseln, weil man da wahrscheinlich weniger zahlt bei wahrscheinlich höheren Leistungen. Schwächt das dann eventuell nicht dann doch die gesetzliche Krankenversicherung wieder, wenn die Gutverdiener dann vielleicht, ich provoziere jetzt mal, scharenweise im nächsten Jahr in die PKV wechseln?
Also um das zu verhindern, wird die Bemessungsgrenze und die Jahresentgeltgrenze, wie gesagt, regelgebunden angehoben. Es ist aber fraglich, ob nun jeder Mann, dessen Verdienst stärker steigt, als die Bemessungs- oder Jahresentgeltgrenze erhoben wird. Wer also erstmalig in das Recht kommt, auch sich alternativ privat zu versichern, ob dann die private Krankenversicherung für den eine sinnvolle Alternative ist. Denn man muss wissen, dass man in der gesetzlichen Krankenkasse Ehepartner, die nicht erwerbstätig sind oder Kinder, beitragsfrei versichert hat. Während der Privatversicherte für jede Person eine eigene Prämie entrichten kann. Das heißt also, der Privatversicherte zahlt nicht nur für sich eine Prämie, sondern er zahlt die auch für seinen nicht erwerbstätigen Ehegatten und für seine Kinder. Und das ist die Frage, ob das wirklich jetzt für jedermann sich rechnet und in Scharen die Menschen dann tatsächlich rausgingen aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Zahl der freiwillig gesetzlich Versicherten spricht da eigentlich gegen. Entscheidend ist eigentlich vielmehr, dass wir in der politischen Debatte regelmäßig feststellen, dass politische Parteien oder Interessengruppen sich dafür stark machen, diese Bemessungsgrenze außerordentlich stark anzuheben, sodass also das Wahlrecht für diejenigen, die sich für eine private Krankenversicherung interessieren können, dass das sozusagen erschwert wird. Und sowas würde dann tatsächlich das Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherung tangieren. Es ginge sich aber auch womöglich nicht für die gesetzliche Krankenversicherung aus, denn tatsächlich funktionieren beide Systeme vollkommen unterschiedlich. In der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir ein sogenanntes Umlageverfahren. Alles, was in einem Jahr eingezahlt wird, von den weniger Gutverdienenden genauso wie von den Besserverdienenden, wird eingesetzt für die Finanzierung der aktuellen Ausgaben. Nun steigen aber die individuellen Behandlungsrisiken im Lebensverlauf und wenn dann die Gesellschaft älter wird, das heißt also die ausgabenintensiven, die Altersklassen künftig häufiger besetzt sein werden, dann steigen damit die Finanzierungserfordernisse in der gesetzlichen Krankenkasse und vor allen Dingen zulasten derjenigen, die im Erwerbsalter sind, die das nämlich finanzieren müssen. Die private Krankenversicherung macht ein völlig anderes Modell. Sie versichert einen Menschen ab dem Zeitpunkt, in dem er in die private Krankenkasse eintritt. Und auch da steigen mit dem Alter künftig die Ausgabenrisiken an. Nur die Finanzierung bleibt in der Verantwortung des Privatversicherten. Er muss nämlich Vorsorge betreiben. Das organisieren private Krankenversicherungen für ihn. Aber er hat keine Chance, altersbedingt steigende Ausgaben auf Dritte zu überwälzen. Steigen die Ausgaben in Zukunft stärker, muss er vorher entsprechende Vorsorge betrieben haben, damit die Prämien nicht entsprechend auch jährlich ansteigt. Und genau das organisiert die private Krankenversicherung.
Nun ist es ja so, dass die gesetzliche Krankenversicherung vor ordentlichen finanziellen Problemen steht. Ein Milliardendefizit wird es wieder werden. Deswegen müssen ja auch der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird steigen müssen. Wo hapert es denn vor allem im System? Wo sollten Reformideen, es braucht ja dringend eine Reform, sonst steigt der Beitrag ja irgendwann ein bisschen in den Nimmerleinstag. Wo sollte man da ansetzen am ehesten?
Nun ist es so, dass wir in der gesetzlichen Krankenkasse den Eindruck erwecken oder bekommen könnten angesichts der politischen Debatten, dass die gesetzliche Krankenkasse vorrangig an einem einnahmenseitigen Problem leidet. Jährliche Defizitmeldungen haben immer denselben Reflex zur Folge. Man überlegt, wo man zusätzliche Einnahmen her generieren kann. Die Idee dahinter ist allerdings, dass man nicht nur den Umfang der medizinischen Leistungen für unverrückbar erklärt, sondern auch das Zustandekommen des Leistungsgeschehens. Also da auf die Ausgabenseite, da will keiner ran. Das ist eigentlich nicht der Schluss, den uns die Zahlenblick auf die Zahlen nahelegt. Schaut man sich nämlich die Entwicklung über die vergangenen zwei Dekaden an, dann liegt ein anderer Befund recht eindeutig nahe. Über die letzten Jahrzehnte sind die Ausgaben nämlich pro Jahr um mehr als einen Prozentpunkt stärker als die beitragspflichtigen Einkommen gestiegen. Und zwar ohne, dass die Beitragsbemessungsgrundlage in der gesetzlichen Krankenversicherung erodiert wäre. Das heißt, eine nachhaltige Gesundheitspolitik sollte darauf abstellen, das Ausgabenwachstum dauerhaft zu bremsen, statt nach stetig höheren Beiträgen zu schielen, um die Ausgaben weiter zu alimentieren. Das gilt nämlich insbesondere deshalb, weil mit der Alterung der versicherten Gemeinschaft auch künftig weiter steigende Finanzierungserfordernisse zu erwarten sind. Mhm. Das Problem in der gesetzlichen Krankenkasse liegt also vorrangig auf der Ausgabenseite bei dem überproportional stark steigenden Ausgabenwachstum und erforderlich sind dringend Maßnahmen, die dieses Ausgabenwachstum bremsen.
Und wie könnten die aussehen? Weil wenn man jetzt zum Beispiel Apotheker, die sagen, das Medikamentenproblem kriegt man auch nur hin, wenn man irgendwie mehr Geld bezahlt. Die Ärzte sagen, sie verdienen zu wenig, wollen mehr Geld haben. Also es sieht ja nicht so aus, als würde da ein Trend in die richtige Richtung, eher im Gegenteil, ne?
Ja, woran es in dem System grundsätzlich mangelt, ist, dass wir bei allem, wo es um medizinische Versorgung geht, wir immer das Preissignal und den Preiswettbewerb ausschalten. Das heißt also, sei es der Apotheker, der Arzt, die Krankenhäuser, die Medikamentenhersteller und wen auch immer sie nehmen, die nicht im Wettbewerb miteinander stehen und Möglichkeiten haben, sich mit niedrigeren Entgeltforderungen durchzusetzen. Das sind immer einheitlich, entweder gesetzlich festgelegte oder qua Verordnung festgelegte Entgelte oder Dinge, die zentral für alle Anbieter in einem Verhandlungsprozess ausgehandelt werden. Und das ist etwas völlig anderes, als wir es zum Beispiel in der Lebensmittelversorgung kennen. Denn die Ernährung ist sicherlich genauso relevant für unsere gesundheitlichen Perspektiven. Aber niemand käme auf die Idee, die Hersteller von Joghurt, Milch oder irgendwelchen Getreideprodukten dazu zu verdonnern, alle zum gleichen Preis anzubieten. Da kennen wir den Preiswettbewerb. Das haben wir im Gesundheitssystem nicht. Und das begründet zumindest die Vermutung der Ökonomen, dass wir deshalb zwar vielleicht eine hochqualitative medizinische Versorgung in Deutschland organisieren, aber zu vergleichsweise hohen Kosten. Wir haben also in Deutschland bislang keine Mechanismen, mit denen wir den Versicherten eine Möglichkeit geben, über unterschiedliche Versorgungsmodelle zu entscheiden, die auch unterschiedlich bepreist werden. Das wäre aber notwendig, damit Krankenkassen anfangen, über das Management der verschiedenen Versorgungsmodelle, Stichwort kostenlos freie Arztwahl oder hausarztzentrierte Versorgung, darüber Einfluss auf die Kosten der medizinischen Versorgung zu nehmen. Und nur das eröffnet die Chance, dass auch Ärzte zum Beispiel in der ambulanten Versorgung in den Wettbewerb treten, sich zum Beispiel auch mit niedrigeren Entgeltforderungen dann auch für so eine besondere hausarztzentrierte Versorgung zu qualifizieren. Es fehlt also schlichtweg an dem, was wir überall anders in unseren Lebensbereichen kennen, an einem normalen Preiswettbewerb und Wahlmöglichkeiten für die Versicherten, die sich auch im Portemonnaie niederschlagen.
Mhm. Nun schlagen auch manche Experten ja vor, dass man eine Art Selbstbehalt einführen müsste, um gegen die, ich setze mal in Klammern, in Tüdelchen, Flatrate-Mentalität, die es im Gesundheitssystem geben würde, anzusteuern. Wäre sowas denn machbar oder eine gute Idee?
Das alleine in jedem Fall nicht. Die Idee ist halt immer wieder, sich Anleihen zu nehmen aus der privaten Krankenversicherung. Dort kennen die Versicherten sehr wohl die Möglichkeit, auch Selbstbehalte zu wählen. Das lässt sich aber in einer solidarischen Krankenversicherung wie der GKV nicht einführen, weil nämlich dann zu vermuten ist, dass vor allen Dingen gesunde und Besserverdiener einen höheren Selbstbehalt wählen wollen, damit sie ihren regulären Beitrag reduzieren können. Und das würde dann unmittelbar den solidarischen Ausgleich beschränken. Deswegen geht in einer GKV ein Selbstbehalt, wenn überhaupt, nur einheitlich für alle Versicherten. Und das würde dazu führen, so die ökonomische Vermutung, dass dann die Finanzierungsverantwortung stärker in die Eigenverantwortung der Versicherten geht. Aber es hat keine Steuerungswirkung, wenn sie mit dem Selbstbehalt nicht unmittelbar auch Wahloptionen verbinden. Dass zum Beispiel derjenige, der in einem effizient gemanagten Hausarztmodell kostengünstiger versorgt werden kann, bei gleichem Leistungsanspruch, dann vielleicht einen geringeren Selbstbehalt oder einen niedrigeren Beitrag zahlen muss. Das heißt, hier kommen wir wieder dann zurück. Es geht nicht darum, nur finanzielle Verantwortungen zu verschieben, sondern das macht nur dann Sinn mit Blick auf den überproportional starken Ausgabenentwicklung, wenn wir den Versicherten und eben auch Kassen und Leistungsanbietern auch echte Anreize an die Hand geben, Versorgung kostengünstig zu managen und zu wählen.
Ja, ich meine, eine weitere Idee, das zielt zwar auch eher wieder vor allem eher auf die Einnahme ab, aber ist ja auch die Idee einer Bürgerversicherung. Das wabert immer mal wieder rum, gerne auch immer wieder vor Bundestagswahlen. Wie sieht es denn da mit Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit aus?
Fangen wir mal mit der Sinnhaftigkeit an. Sie sagen ganz zu Recht, das ist wieder die Einnahmenseite und damit läuft im Grunde genommen hier so ein Modell hinterher dem überproportional starken Ausgabenwachstum. Ob Sie das in dem jetzigen Versichertenkreis oder in einer erweiterten Bürgerversicherung finanzieren wollen, Anreize für die kostenbewusste Inanspruchnahme oder das kostenbewusste Management von Versorgungsleistungen setzen Sie damit überhaupt nicht. Insofern ist es schon keine sachgerechte Therapie. Es würde aber auch dauerhaft nicht helfen. Sie beziehen nämlich dann die Privatversicherten, das sind vor allen Dingen auch die Beamten, mit ein in eine umlagefinanzierte solidarische Krankenversicherung. Und die Hoffnung ist, dass das vor allen Dingen Besserverdienende wären und wir damit unsere Finanzierungsbasis stärken. Das mag sogar in einem Umstellungszeitpunkt gelingen, aber die bislang Privatversicherten sorgen dann nicht mehr für ihre altersabhängig steigenden Ausgaben eigenverantwortlich vor. Das heißt also, die werden in einem Umlagesystem älter und verursachen dort steigende Ausgaben, die dann wieder die nachfolgenden Generationen, die schwächer besetzt sind, mit höheren Beiträgen finanzieren müssen. Gewonnen wäre also gar nichts. Ich halte das allerdings auch politisch für kaum durchführbar. Nehmen wir mal das Beispiel der Beamten. Wenn Sie eine Bürgerversicherung einschließlich der Beamten denken wollen, dann reicht es ja nicht nur aus, dass der Bund seine Beamten mit in ein solches System überführt, sondern das ergibt nur Sinn, wenn Sie dann auch die Landesbeamten in ein solches System überführen. Und dazu bedürfte es der Zustimmung aller Länder. Und dann bekommen Sie schon im Bundesrat das große Problem, dass Sie dort dann auch eine einhellige Abstimmung darüber erzielen müssten. Und ich glaube, dass das die politische Restriktion ist für ein solches Vorhaben. Aber wie gesagt, ich spreche als Ökonom. Ich halte es vor allen Dingen aus ökonomischer Perspektive nicht sinnvoll, ständig nur diese Umlagefinanzierung zu erweitern. Denn das Kernproblem ist unser demografischer Wandel, nicht nur in der Rente, sondern auch im Gesundheitssystem. Und Umlage heißt immer, dass wir diese demografisch bedingten Probleme zusätzlich auf die Schultern unserer nachfolgenden Kinder- und Enkelgeneration überwälzen. Und das gilt es abzuwenden.
Das ist ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Das war ganz spannend. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Pümpers.
Gerne.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.